er ist einer der lautesten Stimmen innerhalb der deutschen Politik, die zur Unterstützung der Ukraine aufrufen. Reiste bereits wenige Wochen nach Kriegsbeginn nach Lviv und ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Und mein heutiger Gast macht sich auch Gedanken um seine Kirche. In dieser Folge Glaube macht Politik spreche ich mit dem SPD-Außenpolitiker Michael Roth über Friedensstifter, die Kirche, politische Macht, aber auch über Ohnmacht in der Politik. Danke, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben. Herzlich willkommen, Michael Roth.
Vielen Dank für die Einladung.
In einem Interview vor einigen Jahren wurden Sie gefragt, ob Sie schon immer Berufspolitiker werden wollten, und Sie haben geantwortet, dass Sie auch einmal Pfarrer werden wollten. Warum das und warum sind Sie es am Ende nicht geworden?
Sie fangen mit den schwierigen Fragen gleich am Anfang an. Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ja, mal Spaß beiseite. Ich bin auch durch die Jugendarbeit meiner evangelischen Kirche zu Hause geprägt worden. Es gab keine kommunalen Einrichtungen, sondern Jugendangebote kamen ausschließlich von meiner Kirche. Und da bin ich geprägt worden. Das hat mir Spaß gemacht. Wir hatten tolle Pfarrer, die uns zugewandt waren, die für jeden Spaß zu haben waren und die für uns auch Orientierungsmaßstäbe geboten haben und die wie so eine Art Feuer waren. Das hat mich begeistert. Aber ich stellte dann doch später fest, dass mein Glaubensfundament nicht so stabil ist, als dass es mich vermutlich durch 40 oder 45 Arbeitsjahre tragen könnte.
Mhm. Sie haben gerade schon Ihre Heimat angesprochen. Sie sind im Osten Hessens aufgewachsen, in Heringen, sind 1970 geboren. Das heißt, damals gab es noch BRD, DDR. Wie haben Sie als Jugendlicher ja die Grenze erlebt in unmittelbarer Nähe?
Ich bin der östlichste Wessi, den Sie sich vorstellen können. Wenn ich aus meinem Schlafzimmer geblickt habe, dann ging es hinter dem Horizont nicht weiter. Das waren nur wenige Meter, Kilometer. Und dann war die Grenze, dann waren die Selbstschussanlagen, dann war die Mauer. Die gab es bei uns auch zwischen Kleinensee und Großensee. Kleinensee gehörte zu meiner Heimatstadt Heringen. Großensee wiederum war Teil der DDR, heute Thüringen. Ich habe das stets als sehr bedrückend empfunden. Natürlich konnten wir uns frei bewegen, aber eben nicht in den nächstgelegenen Bereich. Und für mich war 1989, das war wirklich eine fantastische Zeit, die mit einem großen Abenteuer einherging, weil ich dann auf einmal das, was mir sehr nah lag, geografisch nah lag, weil ich das zum ersten Mal in meinem Leben entdecken konnte. Und ich glaube, dass ich dadurch auch zum Europäer geworden bin. Für mich war immer klar, Grenzen und Mauern, die engen ein und die muss man überwinden. Und das geht zumindest auf unserem Kontinent in der Regel nur über Europa oder wie wir das heute ja nennen, Europäische Union.
Wie haben Sie den Fall der Mauer 89 erlebt?
Ich stand kurz vor meinem Abitur. Wir alle waren sprachlos. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Ich weiß noch ganz genau, wo ich da war am 9. November, nämlich in Bonn, zum ersten Mal in meinem Leben. Der damalige Bundestagsabgeordnete hatte zu Informationsreisen eingeladen. Und ich begleitete meine Oma und wir sind nach Bonn gereist. Und wir waren justamente zu dem Zeitpunkt im Bundestag, als es auf einmal rumgeisterte, die Mauer in Berlin ist aufgegangen. Und das war für uns natürlich wahnsinnig aufregend und für einige auch beängstigend, weil wir befürchteten, dass die Sowjets zurückschlagen und dann vielleicht auch Panzer auffahren lassen und diese Revolution, diese friedliche Revolution dann doch zu etwas sehr Unfriedlichen werden lassen. Glücklicherweise, Gott sei Dank, hat sich das ja dann so nicht ereignet. Aber diese Tage, Wochen im Herbst 1989, die haben sicherlich mein Leben sehr stark geprägt. Und wir haben dann manchmal auch im Unterricht weniger über Latein gesprochen oder über Bio, sondern eher über das, was ich da jetzt gerade abtut.
Hat sich da auch eine Begeisterung für Politik bei Ihnen entwickelt zu diesem Zeitpunkt?
Die kam schon früher. Ich bin ja in einer Bergmannsfamilie groß geworden. Ich war der Erste, der das Gymnasium besuchte, Abitur machen durfte, dann auch studiert hat. Für mich war Aufstieg durch Bildung unabhängig von der Dicke des Geldbeutels der Eltern immer das wichtigste Momentum und ein ganz wichtiger Antrieb auch in meinem eigenen politischen Engagement. Und ich stellte auf einmal fest, was für Talente in mir schlummern, die mir nicht in die Wiege gelegt worden sind. Also einmal bei uns in der Schauspiel AG, das war das eine. Und das andere war, als ich dann Klassensprecher, Schulsprecher wurde und ich Spaß daran hatte, nicht nur rumzumeckern, sondern das, was ich schlecht fand, auch zu verändern. Das war natürlich sehr stark auf die Schule begrenzt, aber gemeinsam mit anderen für eine gute Sache zu streiten, das fand ich super, das hat mich begeistert und das setzte dann also schon ein bisschen vorher an. Aber das Interesse für die große Politik, das für Europa, das begann sicherlich auch erst mit diesen riesigen Umwälzungen in Europa und vor allem auch in Deutschland 1989, 90.
Dass Sie kein Theologe geworden sind, haben Sie ja gerade gesagt. Sie sitzen seit 25 Jahren im Deutschen Bundestag. Wenn Sie diese 25 Jahre so ein bisschen Revue passieren lassen, was hat sich seitdem verändert? Hat sich die Debattenkultur verbessert, verschlimmert?
Erstmal bin ich natürlich viel besser geworden.
Selbstverständlich.
Ich habe vieles gelernt, habe vor allem auch aus Fehlern gelernt. Ich weiß inzwischen viel mehr. Das ist ein großes Geschenk, dass man in einem Beruf arbeiten kann, wo es dazugehört. Also es ist Teil der Jobbeschreibung, jeden Tag dazu zu lernen und sich immer wieder auf neue Dinge einzusetzen. Ich schweife jetzt vielleicht ein bisschen aus, weil wir vor wenigen Wochen in so einer Situation waren. Offen gestanden hatte ich nicht so viel Ahnung von Sudan und Südsudan. Und ich wurde mein Interview gebeten. Und dann hätte ich sagen können, ich sage das ab. Oder wir machen jetzt einfach mal einen Crashkurs. Wir arbeiten uns jetzt in Stunden richtig fest ein, weil das so wichtig ist, dass ich das auch brauche für die weitere Arbeit, vielleicht auch für mein Leben. Und das sind so Situationen, die begeistern mich nach wie vor. Sie haben die Debattenkultur angesprochen. Natürlich hat sich da viel verändert. Also ich stehe heute auf einem stabileren Grund. Das hat natürlich auch etwas mit Erfahrungen zu tun. Gleichzeitig ist mir mein eigenes Land immer fremder geworden. Ich habe immer ein sehr entspanntes Verhältnis zu Deutschland gehabt. Ich habe auch kein Problem damit zu sagen, ich bin ein Patriot, ich lebe gerne hier, ich arbeite gerne für dieses Land. Es gibt auch Dinge, die mich einfach stolz machen. Aber ich finde, diese Härte, diese Schärfe, diese Aggression, diese Unfähigkeit, sich auf Argumente einzulassen, weil man selbst von dem eigenen, auch wenn man es nur irgendwo aus verschwörungstheoretischen Pamphleten näher hat, überzeugt ist, dieses Unvermögen, sich auf den anderen einzulassen, das geht mir schon ziemlich auf den Zeiger und das führt auch manchmal zu Ermüdungserscheinungen nach 25 Jahren.
Das heißt, sowohl im Parlament als auch in der Gesellschaft geht Ihnen das auf den Zeiger?
Es geht mir ehrlich gesagt eher in der Gesellschaft auf den Zeiger. Ich finde, der Streit gehört in einer Demokratie dazu. Und wem das zu viel ist, der sollte sich nicht politisch engagieren. Ich kann ja nicht von allen erwarten, dass sie Hosianna rufen und mir Beifall klatschen. Darum geht's gar nicht. Natürlich, als ich 8 Jahre auf der Regierungsbank saß und ich unmittelbar an die AfD angrenzte, da habe ich manchen Kommentar und manchen Wortbeitrag gehört, der mir die Schuhe ausgezogen hat. Also der mich fassungslos gemacht hat. Wie kann man so abfällig, so abwertend über andere reden? Aber mein Problem ist nicht der Umgang im Parlament, sondern mein Umgang ist der auf der Straße, der im Restaurant, der im Café, zwischen Nachbarinnen und Nachbarn. Das betrübt mich schon, dass man mit dieser Härte und mit dieser teilweise basierend auf Fake News meint, eine Schlacht schlagen zu müssen. Und natürlich fühle ich unser Land und Europa, mein Lebensprojekt, auch bedroht durch das Gift des Nationalismus, was sich auch teilweise in die Hirne und vor allem auch in die Herzen der Leute so eingebrannt hat, dass ich mich frage, wie kriegt man dieses Gift da wieder raus?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich Ihnen direkt stellen würde. Also eine große Frage sicherlich, aber wie kann man dagegen steuern?
Sie sind ja schon wieder bei so einer 1-Billion-Euro-Frage.
Wir stellen hier bei uns die ganz großen Fragen im Podcast.
Ja. Sich nicht anstecken lassen vom Hass. Weiterhin auf die Kraft der Argumente bauen. authentisch bleiben, nicht zu einem politischen Abziehbildchen werden, auch zu seinen Schwächen stehen, einfach menschlich sein. Ich glaube, das bricht sehr dieses Stereotyp, was ja von Nationalisten immer wieder gemacht wird, gegen die etablierten Altparteien. Dass das eigentlich alles nur Maschinen sind, die auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Damit muss man brechen. Und dann ist die große Frage, auf die ich keine abschließende Antwort habe, wie kann auch eine Politik, die der Demokratie, der Freiheit, der Pluralität verpflichtet ist, so einfach, so zu Herzen gehend reden, argumentieren, dass die Menschen nicht in dieser überkomplexen, unübersichtlichen Welt dann doch eher den Nationalisten und den Populisten folgen. Diese Frage, wie kann ich es einfach machen, verständlich machen? Wie komme ich raus aus dieser Bubble? Das ist eigentlich der rote Faden, der sich durch meine Arbeit zieht. Manchmal auch im streitigen Gespräch mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Team. Ich schlage bisweilen die Hände über den Kopf zusammen, wenn ich diese Phrasendreschmaschinen höre, wenn ich diese Wahlkampfgeschichten höre, wo wir von einer Herausforderung zur nächsten gehen und Lösungsoptionen. Das ist eine Sprache, die spricht kein Mensch. Und natürlich bin ich auch nicht frei davon. Manchmal hangelt man sich auch von Phrase zu Phrase, weil man es nicht besser weiß oder weil man nicht mehr sagen darf, nicht mehr sagen möchte. Das ist dann wie in der Kirche, wenn man dann die alten Gebete, die man eigentlich gar nicht so richtig versteht, aber man kennt sie halt, immer wieder vor sich her sagt, ohne mal zu versuchen, das Ganze auch gegen den Strich zu bürsten. Und so ist es mit uns Politikerinnen und Politikern manchmal halt auch, dass wir in dieser Sprache verfallen. Und dass wir natürlich auch immer, wenn die anderen schon so scharf und so hart sind, und da bin ich bei meinem Ausgangspunkt, dass wir dann mit gleicher Münze heimzahlen. Davor würde ich dringend abraten. Das macht auch nur krank.
Ja, auf die Kirche können wir gleich nochmal zu sprechen. Ich würde noch ein anderes Kapitel Ihres Lebens, so nenne ich es mal, aufschlagen. Ich hatte anfangs gesagt, wir wollen heute auch über Ohnmacht sprechen und nicht nur über, glaube ich, Macht, Politik. Sie haben wegen eines psychischen Erschöpfungszustandes eine Auszeit aus dem politischen Betrieb genommen. Wie ist es dazu gekommen?
Das zeichnete sich ja schon über einen längeren Zeitraum ab, dass mit mir etwas nicht stimmt, dass ich mit manchen Situationen nicht mehr so professionell klarkomme, wie man das zu Recht von mir erwarten kann. Und das vergangene Jahr war sicherlich ein sehr forderndes, weil es voller Krieg, voller Konflikte ging, die man auch nicht einfach mal so an der Garderobe abgeben konnte. Nun will ich nicht behaupten wollen, dass diese Konflikte mich dahin getrieben haben, aber sie haben etwas in mir ausgelöst, was tief in mir sitzt. Und ich stehe ja mit diesem Problem nicht alleine. Glücklicherweise sind wir heute deutlich weiter als noch vor wenigen Jahren. Das heißt, in manchen Berufen, auch in der Politik, kann man inzwischen darüber reden. Und es gibt auch Möglichkeiten, da wieder rauszukommen. Aber dafür braucht man Zeit. Die muss man sich nehmen. Und da wir uns ja alle immer wieder für unersetzbar halten, ist es, glaube ich, der höchste Preis, den man zu zahlen hat. Man muss dann einfach mal weg. Man muss weggehen, man muss sich rausziehen und man muss dann reflektieren, achtsam mit sich umgehen und versuchen, mit diesen Situationen besser klarzukommen. Das ist ein nicht abgeschlossener Prozess. Also wenn man mich nach dem vergangenen Jahr fragt, würde man sagen, das war sicherlich eines meiner dunkelsten Jahre. Es war aber gleichzeitig auch eines meiner schönsten Jahre, wo ich viele Dinge gelernt habe, mich mit Dingen beschäftigt habe, für die ich mir früher nie Zeit genommen habe.
Zum Beispiel?
Ich bin jetzt ein deutlich besserer Brotbäcker, weil ich gelernt habe, dass Brot vor allem Zeit braucht. Und wenn man sich die Zeit nicht nimmt, dann gelingt das nicht. Ich habe ein anderes Verhältnis zur Natur, weil ich viel mehr draußen war. Und ich habe vor allem auch gelernt, mit mir selber gut klarzukommen, ohne einsam zu sein oder sich einsam zu fühlen.
Wir ziehen ja unsere Identität oder unseren Wert, den wir haben, aus dem Applaus der anderen, vielleicht sogar aus der Kritik. Es gibt auch wieder die wollen kritisiert werden, weil das für sie ihr Lebenselixier ist. Bei mir ist es vielleicht eher so der Applaus, im Mittelpunkt stehen, den roten Teppich ausgelegt bekommen. Und wenn man das mal alles weglässt und dann steht man nackig da und sitzt dann auf einem Stuhl oder auf einer Bank oder man wandert oder man schaut aufs Meer oder man schaut von den Bergen herunter, dann relativiert sich das. Das braucht man alles gar nicht. Man kann trotzdem ein guter Mensch sein und man kann trotzdem mit sich im Reinen sein. Das alles ist geschenkt und nur auf Zeit. Mhm. Wenn ich mal dieses politische Amt, dieses Mandat abgegeben habe, dann will ich ja auch noch glücklich sein und leben können, auch wenn ich dann nicht mehr zu Podcasts eingeladen werde oder zu Talkshows eingeladen werde oder ich Vorträge halten darf oder ich Namensbeiträge in Zeitungen schreiben kann.
Ich lade Sie auf jeden Fall auch nach Ihrer politischen Karriere zu uns zum Podcast ein, das kann ich Ihnen versprechen. Ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen. Sie haben gerade schon gesagt, wie Sie jetzt damit umgegangen sind, Brot backen, Natur, einfach auch Ruhe für sich zu haben. Wie war das aber damals für Sie, sich das einzugestehen und dann vielleicht auch der Öffentlichkeit einzugestehen, dass es so in der Art und Weise momentan für Sie dann eben nicht mehr weitergehen kann?
Viel wichtiger als die Öffentlichkeit ist der Satz, den man sich selbst zuzumuten hat. Mhm. Ich brauche Hilfe. Und das muss man auch sehr deutlich hier sagen. Ohne professionelle Hilfe gelingt das nicht. Also Sie können sich nicht einfach aufs Sofa legen und dann meinen, es zieht über sie hinweg und sie werden wieder gesund. Nein, nein, sie müssen sich schon, es ist mit Arbeit verbunden. Sie müssen sich an sich, aber sie müssen Hilfe zulassen. Das ist das Wichtigste. Man muss sich erst dazu bekennen und im zweiten Schritt, davon haben mir viele abgeraten. Ich habe das aber für konsequent gehalten. Nicht, weil ich mein Privatleben öffnen möchte, sondern weil ich, wenn ich jetzt eine Magenerkrankung hätte, oder schlimmeres Krebs, oder ich hätte mir das Bein kompliziert gebrochen und könnte jetzt, würde Wochen, vielleicht sogar Monate lang ausfallen, müsste ich mich ja auch irgendwie erklären. Nicht in den Details, aber ich würde mich erklären. Und so habe ich das auch getan. Und das war auch eine richtige Entscheidung. Ich habe es nicht getan, um anderen Mut zu machen. Ich habe es nur für mich getan. Mhm. Das Mut machen, das kam dann erst später, als ich einmal an den Reaktionen spürte, für wie viele Menschen das befreiend war, weil sie nach wie vor Diskriminierung am Arbeitsplatz, Diskriminierung in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, vor allem aber auch Unverständnis in der Familie und in den Partnerschaften erfahren.
Es gibt ja einige Politiker, die sich dazu auch schon geäußert hatten. Glauben Sie aber, dass ja die Problematik sozusagen im politischen Betrieb in Berlin viel verbreiteter ist, als die Öffentlichkeit denkt oder weiß?
Mein üblicher Satz ist immer, wir sind ganz normale Menschen mit Stärken und mit Schwächen. Wir sind keine Supermänner, keine Superfrauen. Wir können ein paar Dinge vielleicht etwas besser, dafür können wir aber auch andere Dinge schlechter. Und es ist, auch wenn manche einem das absprechen, natürlich ein stressiger Job. Aber es gibt auch viele andere Berufe, wo man das ja, wo ich auch viel Feedback bekommen habe. Lehrerinnen und Lehrer beispielsweise, mhm. Journalistinnen und Journalisten, ganz viele, die sich bei mir gemeldet haben. Also es ist jetzt kein alleiniges Phänomen in der Politik, aber ja, weil wir halt in der Öffentlichkeit stehen, weil wir immer auch eine Rolle spielen müssen, das erwarten die Menschen von uns, nicht über uns zu reden, über das Allgemeinwohl zu reden. Natürlich auch Stärke, weil wenn Sie im Wahlkampf stehen, das kann ich ja den anderen nicht übernehmen, dann geht es ja darum, mich, meine Partei, schwächer aussehen zu lassen. Dann kann ich denen ja nicht vorwerfen, wenn sie mich zum Beispiel für irgendetwas kritisieren, was ich nicht gemacht habe oder was ich falsch gemacht habe. So ist Politik und das bleibt bei manchen natürlich auch nicht in den Kleidern hängen. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen wollen zu sagen, dass es in der Politik eine besondere Anfälligkeit gibt. Inzwischen würde ich sogar sagen, in der Politik kann man Mechanismen entwickeln, aus dieser Erkrankung etwas Positives zu lernen und auch gesünder zu werden, ohne dass es mit der Preisgabe der eigenen Karriere einhergeht. Sicherlich, ich als Bundestagsabgeordneter kann darüber anders sprechen als meinetwegen der Bundeskanzler oder auch die Bundeskanzlerin, von der man ja Unmenschliches erwartet. Das ist bei mir dann natürlich nochmal anders ausgeprägt. Ich weiß nicht, ob man einer Bundeskanzlerin eine mehrmonatige Auszeit zugestehen würde.
Ja, wahrscheinlich eher nicht, ne? Ich sprach in der Anmoderation auch über Ihre Kirche. Nun hat nun nicht explizit die katholische Kirche, sondern auch die evangelische Kirche mit Missbrauch zu kämpfen und einer mangelhaften Aufklärung. Würden Sie die Aussage, es ist Ihre Kirche, trotzdem unterschreiben?
Ja, natürlich, das ist meine Kirche. Ich kann mir doch nicht eine Kirche zusammenbauen, so wie sie mir gerade passt. Und natürlich gehört da viel dazu. Ich meine Kirche, das ist die Kirche, die Adolf Hitler und die NSDAP unterstützt hat, die Waffen gesegnet hat, die sich zum Faschismus bekannt hat. Meine Kirche ist diejenige, die andere Kontinente geknebelt hat, kolonialisiert hat, Menschen vernichtet hat, die Mission missverstanden hat als Raubbau an der Würde von anderen Menschen. Das ist meine Kirche. Ich meine, meine Kirche ist auch Martin Luther, der ein unsäglicher, widerwärtiger Antisemit war. Das ist meine Kirche. Ich kann doch nicht einfach das ignorieren, was meine Kirche zu dem macht, was sie heute ist. Natürlich, und das ist das Gute, auch an der Kirche, dass man lernt, dass man sich verändert, dass man sich auf neue Zeiten einstellt. Weil wir sind ja kein, Kirche ist ja nicht eine Aneinanderreihung von Dogmen, die irgendwann vor 2000 Jahren entstanden sind. Für mich jedenfalls nicht.
Mhm. Die Austrittszahlen habe ich gerade schon angesprochen. Sie haben in einem Gastbeitrag in der Welt darauf auch Bezug genommen. Auch wieder wahrscheinlich eine sehr große Frage, aber wie kann Kirche dagegen steuern? Wie kann Kirche attraktiver werden, vielleicht auch Mitglieder wieder gewinnen, anstatt zu verlieren?
Wir werden uns vermutlich erstmal darauf einzustellen haben, dass wir substanziell nicht gewinnen können. Und wir dürfen, wir müssen aber raus aus dieser ständig lamentierenden, andere kritisierenden, sich kleiner machenden Rolle. Sie stehen ja den evangelikalen Bewegungen näher, die ja ein ganz anderes Angebot anbieten. Frommheit, Teamgeist, Zusammengehörigkeitsgefühl. Das spricht mich jetzt ehrlich gesagt nicht so an, aber ich stelle ja fest, manchmal auch in Lateinamerika, dass diese evangelikalen Bewegungen, diese Wiedertäufer und wie sie alle heißen mögen, Wiedergeborene, durchaus einen großen Zulauf haben. Also mich spricht das null an. Aber ich finde, dass Kirche, wenn sie klarer und eindeutiger wird, wenn sie Mut hat zur Position, wenn sie durchaus auch ihr Kerngeschäft pflegt und wenn sie sich auch für andere öffnet und wenn sie vor allem auch eines akzeptiert, dass zum Christentum und zum Glauben nicht gehört, einen Führerschein abzulegen. Auch wenn man das meinetwegen über die Konfirmation ja faktisch getan hat. Also Glauben heißt nicht Wissen, Glaube heißt immer auch Zweifel. Und für mich überwiegt bisweilen der Zweifel und stärker als der Glaube. Damit will ich uns zu etwas ermutigen, was es in anderen Religionsgemeinschaften in viel stärkerem Maße gibt. Also ich habe ein paar wenige jüdische Freundinnen und Freunde, von denen ist nahezu niemand religiös. Und trotzdem gibt es eine sehr starke kulturelle, auch spirituelle Verbindung. Niemand käme, so wie mein Bruder, auf die Idee, die Kirche zu verlassen mit dem Satz, ja, ich glaube ja nicht an Gott. Und ich finde, dass wir brauchen eine neue Entspanntheit als Christinnen und Christen und wir brauchen auch einen anderen Umgang mit denjenigen, die vielleicht nur die Kasualien als identitätsstiftend anerkennen und die vielleicht noch Weihnachten zur Kirche gehen. Das habe ich auch versucht, in diesem kleinen Beitrag ein bisschen aufzuschlüsseln. Da wurde mir zwar von vielen gesagt, das sei doch schon längst so, würde mich ja freuen. Also ich erlebe diese Entspanntheit im Umgang mit Zweifelnden nicht so. Ich erlebe das anders. Aber ich lasse mich ja auch gut und gerne von Argumenten überzeugen.
Sie sprachen gerade davon, dass die Kirche auch klar Position beziehen müsse Zu welchen Themen beispielsweise?
Also ich habe ja so ein paar Beispiele genannt. Und ich sage das auch mit einem Zweifel. Und jetzt weiß ich natürlich, dass ich in der Kirche und auch hier, wenn das sich jemand anhören sollte, immer die Falschen angesprochen fühlen. Immer. Also einmal finde ich, setzte für mich auch ein Zweifel ein im Umgang mit der Corona-Pandemie. Und nun plädiere ich dezidiert nicht dazu, dass Kirche staatliche Regeln zum Gesundheitsschutz aushebelt. Nein. Aber ich fand es schon teilweise sehr schmerzhaft anzusehen, dass Menschen einsam gestorben sind, weil noch nicht mal mehr der Pfarrer oder diejenigen, die in einer Kirchengemeinde aktiv sind, für jemanden, der von den Vorletzten zu den letzten Dingen hinübergleitet, da ist. Das habe ich als Versagen von unseren Kirchen empfunden, ohne jetzt gleichzeitig zu einer Revolution aufzufordern, alle Pfarrerinnen und Pfarrer hätten die Seniorenheime und die Krankenhäuser stürmen müssen. Weil ich finde, wir hätten da eine breitere Diskussion zulassen müssen. Ich habe das einfach als sehr schmerzhaft für viele, viele wahrgenommen. Alleine zu sterben, einsam zu sein in den letzten Lebenswochen und Monaten, was kann es Furchtbareres geben? Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch der Umgang mit diesem Krieg. Ich erwarte nicht, dass jeder Christ meinen Ansatz befürwortet. Ich habe lange auch in der EKD Kammer für öffentliche Verantwortung gearbeitet und wir haben damals auch diese Denkschrift erarbeitet zum gerechten Frieden. Und ich war überrascht darüber, dass manche in der Kirche diesen gerechten Frieden so gar nichts abgewinnen können, weil sie eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. Und dass die ehemaligen Bischöfin in ihrer populären, ich würde auch hinzufügen wollen, populistischen Art, so viel Raum bekommen haben, war das ja kein offizieller Vertreter, keine offizielle Vertreterin der evangelischen Kirche diese Wirkmächtigkeit geboten hat. Und da muss ich nicht die ehemalige Bischöfin fragen, was hat sie falsch gemacht, sondern da muss ich schon die organisierte Kirche fragen. Warum ist dieser Eindruck entstanden, dass die evangelische Kirche im Wesentlichen geprägt ist für Menschen, die einfach den Ukrainern abverlangen, um des lieben eigenen Friedens willen, nicht des Friedens der Ukrainerin, wegen das ganze Spiel zu beenden, keine Waffen mehr zu fordern, sich dem russischen Imperialismus anzubieten und damit die faktische Vernichtung der eigenen kulturellen und nationalen Identität zu akzeptieren. Da habe ich doch wortmächtige und überzeugungsfähige Stimmen in der Kirche vermisst. Und wenn die Kirchen und dieses Führungspersonal doch etwas gelernt haben, dann ist es rhetorisch zu überzeugen. Davon lebt ja ein Gottesdienst, davon lebt ja eine Predigt, dass man zu überzeugen weiß, dass man die Köpfe und vor allem auch die Herzen zu berühren vermag. Und ich fand, das war ein großes und ein schweres Scheitern. Und dann habe ich auch festgestellt, dass Kirche aus meiner Sicht sich in so eine Defensive bewegt, wo es um ihre eigenen Interessen geht, weil sie sagt oder weil sie meint, die Politikerinnen und Politiker, die uns mögen, die werden das schon für uns regeln. Also wir haben seit Jahren eine Debatte um Kirchensteuer. Das Einzige, was der Kirche einzufallen scheint, ist zu sagen, wir müssen am Status quo festhalten. Dafür gibt es gute Gründe. Sehr gute Gründe. Aber mir ist es zu wenig in einer Zeit, wo allein in meinem Freundeskreis ganz viele sagen, bei der nächstbesten Gelegenheit trete ich aus. Und sie tun es dann vielleicht deshalb nicht, weil es so kompliziert ist. Das Zweite ist, die Ablösung der Kirchenlasten. Also der Staat zahlt ja Milliarden für Kirchen. Das kommt aus einer historischen Post-Napoleon-Ära. Auch da mag es Gründe geben, daran festzuhalten. Aber wir haben seit der Weimarer Reichsverfassung einen Auftrag als Staat, das mit den Kirchen partnerschaftlich zu lösen. Kriegenweilig hier liegt sicherlich nicht nur an den Kirchen, liegt auch an, am Staat selbst. Und dann kommen wir zur katholischen Kirche. Das hat mir den größten Widerspruch eingehandelt. Ich will sicherlich die evangelische Kirche nicht sanieren auf Kosten der katholischen. Die katholische Kirche, ich bin evangelisch groß geworden und geprägt. Ich kann mit dem Katholizismus nur begrenzt etwas anfangen, gleichwohl ich weiß, das sind natürlich alles Brüder und Schwestern im Glauben. Aber ich hab mich immer bei diesem synodalen Weg gefragt, was wollen die denn eigentlich? Eigentlich wollen die eine evangelische Kirche. Die gibt es aber doch schon. Also sie stellen ja alles in Frage, was zu den Grundfesten des Katholizismus gehört. Und bei den Missbrauchsfällen hätte ich mir gewünscht, dass evangelische Kirche mit gutem Beispiel vorangeht, also schonungsloser, deutlicher, transparenter, diesen schmerzhaften Prozess einleitet, um damit vielleicht auch Street Credibility zurückzugewinnen. Denn das wissen Sie genauso gut wie ich. Es gibt Menschen, die machen ja gar keinen Unterschied mehr zwischen evangelischer und katholischer Kirche. Das heißt, evangelische Kirche wird teilweise für etwas in Haftung genommen, für die sie naturgemäß keine Verantwortung trägt. Und das ist natürlich besonders bitter.
Ja, es sind viele spannende Punkte gewesen. Sie hatten vorher schon Termine gehabt, danach auch. Deswegen würde ich mich so ein bisschen mehr auf die Ukraine-Sache, den Krieg in der Ukraine einstellen. Sie haben in einem Interview Anfang 2023 gesagt, mehr Waffen bringen dem Frieden näher. Nun kriegen wir auch viel Leserfeedback, telefonisch, per Mail. Und es gibt ja viele, die sich melden und sagen, na ja, wenn man weniger Waffen liefern würde, wären die Kampfhandlungen ja dann vielleicht schneller zu Ende. Haben Sie Verständnis oder verstehen Sie diesen Argumentationsansatz?
Ja, natürlich verstehe ich den. Das habe ich doch selber rumposaunt.
Frieden schaffen ohne Waffen. Oder ich hätte vielleicht gesagt, sogar Helmut Kohl hat gesagt, Frieden schaffen mit immer weniger Waffen.
Ich meine, wir haben über 1989 gesprochen. Das hieß ja für mich, dass sich endlich der Traum erfüllt, nicht mehr in einer Systemkonfrontation zu leben, sondern dass man wirklich es schafft, Probleme, Krisen diplomatisch, politisch zu lösen und nicht militärisch. Aber wir dürfen doch die Rechnung nicht ohne den Wirt machen. Und der Wirt ist in diesem Fall der Imperialismus. Das sind Diktatoren, die überhaupt nicht davor zurückscheuen, ihre Probleme militärisch zu lösen. Und da ist leider Herr Putin nicht der Einzige. Und er hat sein ganzes Land, sein ganzes Reich darauf eingestellt. Es gibt ja faktisch keine sichtbare Opposition dagegen. Für die allermeisten Russen ist klar, das ist ein gerechter Krieg, weil es die Ukraine und auch Belarus eigentlich gar nicht geben darf. Und natürlich muss man das gut erklären. Und ich frage mich immer, wenn mir Bürgerinnen und Bürger solche Briefe schreiben, die sie ja nicht alleine kriegen, was habe ich falsch gemacht? Warum ist es so schwer, den Menschen zu erklären, dass Frieden nicht bedeutet, in Ruhe gelassen zu werden? Frieden ist nicht alleine nur das Schweigen der Waffen, sondern Frieden setzt voraus, dass alle in Würde und in Freiheit leben können, dass wir ihre Souveränität, ihre Menschenrechte nicht anzweifeln oder gar verletzen. Und wenn man keine Waffen liefern möchte an die Ukraine, dann sieht man oder dann lässt man sehenden Auges zu, dass Russland gewinnt. Weil Russland wird erst dann zur Ruhe kommen, wenn die Kriegsziele erreicht sind. Das ist die territoriale Integrität dieses Landes abzuschaffen. Und dann höre ich natürlich, ja, aber die Ukraine muss doch mal kompromissbereit sein. Ich höre das gegenüber Herrn Putin nie. Was aber viele nicht verstehen, ist, wenn man einfach der Ukraine 25% ihres Staatsterritoriums abschneidet, dann ist der Krieg nicht vorbei. Dann hat sich Putin abermals durchgesetzt. Und dann drohen weitere militärische Konflikte in der Region, vor denen wir uns nicht schützen können. Also wenn der Imperialismus Putins gewinnt, dann werden 2% unserer Wirtschaftskraft jährlich für die Verteidigung, den Schutz unserer Bevölkerung und für
unsere liberale Demokratie nicht ausreicht. Dann wird ein Sonderprogramm von 100 Milliarden Euro für die Modernisierung unserer Bundeswehr bei weitem nicht ausreichen. Dann wird es viel teurer. Das muss man einfach erklären. Ich verstehe, die Leute wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Und die sagen, ja, die müssen doch jetzt mal irgendwie Ruhe geben. Aber wollen wir allen Ernstes zusehen, wie Menschen brutalstmöglich umgebracht werden? Denn wir erleben, also Krieg ist nie schön, nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Aber wir erleben ja einen Krieg, in dem Russland alle Regeln bricht. Auch wenn man Krieg führt, gibt es Regeln. Man muss sich das ja mal vorstellen. Und die bricht Russland ganz konsequent. Es werden Frauen vergewaltigt, es werden Kinder verschleppt und entführt, es werden Krankenhäuser, Kitas, Wohnungen, Schulen attackiert. Man nimmt also in Kauf, dass die Unschuldigsten der Unschuldigen sterben müssen. Und da können wir nicht einfach weggucken. Die Zeit des Wegguckens ist vorbei.
Ich zitiere an dieser Stelle nochmal Leser von uns, die dann quasi vielleicht nochmal einen Schritt weiter gehen und schreiben, mehr Gebet bringt uns den Frieden näher. Deswegen die Frage vielleicht an Sie persönlich, in welcher Art und Weise für Sie Gebet eine politische Größe ist. Jetzt nicht unbedingt nur auf den Krieg in der Ukraine bezogen, sondern in Ihrem politischen Alltag.
Entschuldigen Sie, dass ich das jetzt so sage, aber ein Krieg, gegen einen Krieg hilft kein Gebet. Gebet ist eine, aus meinem Verständnis heraus, eine Fürsprache mit Gott, die man gerne in Gemeinschaft mit anderen machen kann, die einem sicherlich auch Stärke und Gewissheit gibt. Man ist nicht alleine und die einen auch helfen mag, aus diesem Schuldgefühl herauszutreten. Weil ich natürlich weiß, dass ich mich schuldig mache. Ich bin schuldig am Tod von Russen. Ich mache mich schuldig. Ich würde mich aber genauso schuldig machen, wenn ich nichts täte. Dann würden noch mehr Ukrainerinnen und Ukrainer sterben müssen, flüchten müssen und würden ihre Heimat verlieren. Also ich will damit nicht die Bedeutung eines Gebetes schwächen. Aber ein Gebet in Konkurrenz zu stellen zu politischer, humanitärer, militärischer Unterstützung eines angegriffenen Landes, da kann ich nicht mitgehen.
Herr Roth, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für das Interesse und für die vielen 1-Billion-Euro-Fragen.
Das war die neueste Folge von Glaube macht Politik.